Ja, guten Morgen. Wer eine Bibel dabei hat, der kann die aufschlagen. Ich nehme mal an, so Seite 2. Der Predigttext ist aus 1. Mose, Kapitel 2, Verse 4 bis 17. 1. Mose 2, Verse 4 bis 17. Und ich lese nach der Menge-Übersetzung. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, als es auf der Erde noch keine Sträucher auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott der Herr noch keinen Regen auf die Erde hatte fallen lassen und auch noch keine Menschen da waren, um den Ackerboden zu bestellen. Es stieg aber ein Wasserdunst von der Erde auf und tränkte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase, so wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Hierauf pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden nach Osten hin und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Dann ließ Gott der Herr allerlei Bäume aus dem Erdboden hervorwachsen, die lieblich anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen, dazu auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es entsprang aber ein Strom in Eden, um den Garten zu bewässern, und teilte sich von dort aus, und zwar in 4 Arme. Der erste heißt Pison. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umschließt, wo selbst sich das Gold findet. Und das Gold dieses Landes ist kostbar. Dort kommt auch das Edelharz vor und der Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon. Dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Hidekel. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Als nun Gott der Herr den Menschen genommen und in den Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, gab Gott der Herr dem Menschen die Weisung: Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes sterben. Bis dahin der Predigttext. Ja, passt irgendwie zu Palmsonntag, ne? Ein bisschen. Ja. Ihr habt die Gliederung der Predigt auf dem Gottesdienstblatt. Das Thema der Predigt: Wir sind Gottes Geschöpfe, die dazu bestimmt sind, unter seiner gnädigen Herrschaft zu leben. Und dann gibt es 3 Punkte. Zunächst die Verse 4 bis 7. Gott hat den Menschen am Anfang als ein von ihm abhängiges Wesen geschaffen, das nicht immun gegen Sünde war, aber leicht über die Sünde herrschen konnte. Der zweite Punkt, das sind die Verse 8 bis 14. Gott hat uns zur wunderbaren Gemeinschaft mit ihm berufen, in der wir viele Gaben von ihm empfangen, vor allem aber ihn selbst. Und der dritte Punkt, da geht es um die Verse 15 bis 17. Gott hat dem Menschen von Anfang an offenbart, was seine Glückseligkeit ausmacht, nämlich sich seiner gnädigen Herrschaft zu unterwerfen, indem er auf sein Wort hört. Ja, zum ersten Punkt. Gott hat den Menschen am Anfang als ein von ihm abhängiges Wesen geschaffen, das nicht immun gegen Sünde war, aber leicht über die Sünde herrschen konnte. Jetzt mag der eine oder andere sich fragen, warum ist denn jetzt schon in dem Predigtpunkt von Sünde die Rede? Das geht doch erst in Kapitel 3 los. Aber es gibt einen guten Grund, das jetzt schon mit anzusprechen, weil Kapitel 3 und Kapitel 2 eine Einheit bilden. Kapitel 4 auch noch. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr mal gucken. Also, es beginnt hier ein Abschnitt in Kapitel 2, Vers 4. Also, am Anfang der Bibel haben wir den Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Hier die Unterteilung bei Menge ist falsch. Vielleicht ist das in anderen Bibeln auch so. Menge zieht Kapitel 2, Vers 4a auch noch mit zum Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht endet in Kapitel 2, Vers 3. In Kapitel 2, Vers 4 beginnt ein Abschnitt, der geht dann bis Kapitel 4, Vers 24. Und das Schlüsselwort, das man für die Gliederung verwenden kann, das ist, steht in Kapitel 2, Vers 4, da ist von der Entstehungsgeschichte die Rede. Das ist im Hebräischen ein Wort, das kann Entstehungsgeschichte bedeuten, Familiengeschichte. Das taucht dann, bis Kapitel 4, Vers 26 natürlich geht das. Und dann in Kapitel 5, Vers 1, da taucht dieses Wort nochmal wieder auf, wird dann hier bei Menge mit Geschlechtstafel übersetzt. Ist aber dasselbe Wort wie in Kapitel 2, Vers 4. Oder Kapitel 6, Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Geschichte, dasselbe Wort. Und so werden dann weitere Geschichten im ersten Buch Mose auch eingeleitet. Ja, also die Kapitel 2 bis 4, also von Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 4, Vers 26, ist eine Erzähleinheit im ersten Buch Mose. Das heißt, es besteht von der Erzählung her kein Bruch zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3. Wenn auch die Geschehnisse gravierend sind und sich für die Menschen und ihre Gemeinschaft mit Gott von Kapitel 2 zu Kapitel 3 eine starke Veränderung ergibt. Aber es ist als Erzählung eine Einheit. Vielleicht noch etwas zu diesem Wort, Kapitel 2, Vers 4, die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde. Die Überschrift, die lässt uns erwarten, dass hier einige Dinge berichtet werden, die den Anfang der Schöpfung betreffen. Also es gibt ja jetzt noch keine Familiengeschichte, wie sie dann später kennzeichnet ist. Zum Beispiel die Geschichte Terachs. Da hören wir dann über Abraham. Es wird dann sehr schnell klar, dass es auch hier in Kapitel 2 um den Anfang der Menschen geht, und zwar in ihrer Beziehung, in ihrer ursprünglichen Beziehung zu Gott und was daraus geworden ist. Das ist das Thema der Kapitel 2, Vers 4. Es wird der Anfang der Beziehung zwischen Gott und den Menschen beschrieben und was daraus im Grundsatz geworden ist. Stichwort Sündenfall. Kapitel 2, Vers 4. Und ich lese nochmal Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zur Zeit, manche Bibeln übersetzen an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf. Tag bedeutet dann in Kapitel 2, Vers 4 tatsächlich so viel wie Zeit. Weil ein Vergleich mit dem Schöpfungsbericht macht deutlich, dass der Zeitabschnitt, in dem Gott Himmel und Erde schuf, 6 Tage betrug. Das wird hier zusammengefasst, auch als Tag, bezeichnet aber diesen Zeitabschnitt von 6 Tagen. So, wenn man jetzt Vers 4b bis Vers 7 liest, ne, dann ist das ein Satz. Und es ist wahrscheinlich in den meisten Bibeln so, dass man es relativ schwierig zu lesen hat. Also der Hauptsatz, das sind die Verse 4b und Vers 7. Ich lese mal den Hauptsatz vor. Zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, und dann switchen wir zu Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase, so wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. In den Versen 5 bis 6 werden dann Hintergrundinformationen für die Erschaffung des Menschen geliefert. Ja, was für Hintergrundinformationen sind das? Also, Vers 5. Als es auf der Erde noch keine Sträucher auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott der Herr noch keinen Regen auf die Erde hatte fallen lassen. Vielleicht erstmal bis dahin. Als es auf der Erde noch keine Sträucher auf dem Felde gab, der Ausdruck bezieht sich hier wahrscheinlich nicht auf den gesamten Erdboden, von dessen Erschaffung im Schöpfungsbericht berichtet wird, sondern auf das Gebiet, in dem die ersten Menschen geschaffen wurden. Irgendwo im Mittleren Osten. Und das, was hier hervorgehoben wird, ist, oder als Hintergrund beschrieben wird, das war eine Einöde, eine Steppe. Es war trocken und weil es trocken war, wuchs nichts. Und das zweite Problem dafür, dass in dieser Gegend nichts wuchs, wird dann in Vers 5 genannt. Es gab noch keine Menschen, um den Ackerboden zu bestellen. Also Ackerboden ist da. Es fehlt aber Wasser und es fehlt einen Menschen, der den Ackerboden bestellt und der, wenn es auch vielleicht noch kein Regenwasser gibt, Kanäle anlegen würde, um irgendwie Wasser herbeizuschaffen für den Erdboden, für den Ackerboden. Vielleicht noch ein Hinweis, Vers 5, die Verbindung von des Menschen zum Ackerboden. Das hebräische Wort für Mensch als Gattungsname ist Adam. Und der Ausdruck für Ackerboden ist, oder Erdboden ist Adama. Allein von diesem Wortspiel her wird schon angedeutet, dass der Mensch und der Ackerboden in einer engen Beziehung zueinander stehen. Eine Hauptaufgabe des Menschen wird, wenn er dann mal geschaffen worden ist, wird die sein, dass er den Ackerboden bestellt, dass er arbeitet. Und noch ein Hinweis zu Vers 6. Menge übersetzt, es stieg ein Wasserdunst von der Erde auf und tränkte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Jetzt könnte man denken, Vers 6, also die Erde war doch durchfeuchtet. Also Trockenheit war eigentlich doch nicht das Problem. So nach dem Motto, Vers 5 wird ein Problem angedeutet, es ist Trockenheit da. Vers 6, eigentlich doch nicht. Es geht hier um dieses Wort, was Menge mit Wasserdunst übersetzt. Ich glaube, bei Luther ist es Dunst. Bei Schlachter ist es Dunst. Ja, die haben sich alle irgendwie verschworen, die Übersetzer. Dieses Wort taucht im Alten Testament zweimal auf. Das heißt, es ist unmöglich, die Bedeutung dieses Wortes irgendwie von irgendwas herzuleiten. Außer dem Zusammenhang, in dem es steht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und die aus meiner Sicht plausibelste Deutung ist die, dass hier von Grundwasser die Rede ist, beziehungsweise von Grundwasser und oder um Flusswasser, das grundsätzlich schon zur Verfügung steht, wenn dann mal ein Mensch da ist, um die Steppe zu bewirtschaften, würde ihm dieses Wasser zur Verfügung stehen. Er würde damit die Steppe bewässern und Ackerboden und Ackerbau betreiben. Das alles aber ist nur Hintergrundinformation. Die Hauptaussage hier im ersten Teil steht in Vers 7. Gott bildete den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Hier wird die Beziehung zwischen Adam und dem Erdboden, Adama, noch einmal vertieft. Jetzt wird sogar beschrieben, dass Adam aus Erdboden geschaffen worden ist. Vielleicht hier jetzt ein Hinweis darauf, auf die Frage, wie wörtlich, wie naturkundlich sollen wir diesen Vorgang hier auffassen. Das ist an der einen oder anderen Stelle nicht einfach festzustellen. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass Gott keinen Leib hat. Er ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Hier wird er wie ein Mensch geschildert, der sich, ich sag mal, in den Schlamm kniet oder auf den Boden setzt, Wasser irgendwie herbeibringt, mit Lehm vermischt und das zu einem Menschen formt. Die Hauptsache, die dann beschrieben wird, ist die, er blies ihm den Lebensodem in die Nase, so wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Später wird beschrieben, dass Gott auch die Tiere aus Erdboden geschaffen hat. Also die Landtiere. Was aber bei den Tieren nicht berichtet wird, dass Gott ihnen Lebensodem eingehaucht hat. Das ist etwas Besonderes, das den Menschen betrifft. Gott haucht ihm Leben ein und damit wird die besondere Beziehung, in dem der Mensch zu Gott steht, hervorgehoben. Ne, auch dass der Mensch, Vers 7, zu einem lebenden Wesen wurde, auch das unterscheidet ihn letztlich nicht von den Tieren. Dasselbe wird von den Landtieren auch gesagt, dass Gott sie zu lebenden Wesen machte. Was den Menschen von den Tieren hier unterscheidet, ist seine, wenn man so will, direktere Herkunft von Gott. Gott persönlich hat ihm Leben eingehaucht. Vielleicht noch ein Hinweis zu Vers 7. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Erde vom Ackerboden oder aus Staub vom Ackerboden. Und dies ist ein Hinweis, dass Gott den ersten Menschen nicht unvergänglich geschaffen hat. Also Gott hat den Menschen, den ersten Menschen, Adam, nicht unvergänglich geschaffen. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, unvergängliches Leben zu erlangen, wenn er von dem Baum des Lebens essen würde. Also das war das Mittel, das Gott eingesetzt hat, um dem ersten Menschen, der ohne Sünde war, ewiges Leben zu schenken. Nach der ersten Sünde der Menschen vertrieb Gott sie aus dem Garten und überließ sie dann diesem vergänglichen Wesen. Kapitel 3, Vers 19. Ne? Im Schweiße deines Angesichts wirst du dich ernähren, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Also hier wird quasi Bezug genommen auf den Ursprung des Menschen, 1. Mose 2, aus Erdboden. Also weil du so geschaffen bist, wirst du jetzt nach dem Sündenfall zurückkehren zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen worden, ja, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und, das hatten wir in der Schriftlesung, Psalm 103, da wird diese Tatsache auch vor allen Dingen theologisch gedeutet, Psalm 103 von Vers 14, Gott weiß, woraus wir geschaffen sind. Er denkt daran, dass wir aus Staub gebildet wurden. Und irgendwie ist in diesem Satz, sind auch die ersten beiden Menschen mit inbegriffen. Das waren die ersten Menschen oder die einzigen Menschen, die vor dem Sündenfall aus Staub geschaffen worden sind. Nach dem Sündenfall bleibt es aber dabei, alle Menschen sind wie Adam und Eva am Anfang aus Staub gebildet. Es ist vor allem eben die theologische Aussage, die dahinter steckt, als wenn wir Wesen aus Staub sind, heißt es, wir sind abhängige Wesen. Wenn Gott uns nicht am Leben erhält, zerfallen wir zu Staub, aus dem wir gemacht sind. Ja, ich habe jetzt betont, welche Verbindung es gibt zwischen dem Menschen vor und nach dem Sündenfall. Sie sind beide vergänglich. Einen wesentlichen Unterschied gibt es natürlich. Vor dem Sündenfall gab es keine Sünde, deswegen sprechen wir vom Sündenfall. Die Sünde ist dann durch den Sündenfall in die Welt gekommen. Wie könnte man den Zustand von Adam beschreiben, vor dem Sündenfall von Adam und Eva? Sie hatten die Freiheit, nicht zu sündigen, aber Gott hat sie nicht immun gegen Sünde geschaffen. Nach dem Sündenfall haben Adam und seine Nachkommen die Freiheit verloren, nicht zu sündigen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Nach dem Sündenfall haben wir keine Freiheit mehr, nicht zu sündigen. Was uns aber nicht entschuldigt, in keiner Weise. Es macht aber deutlich, dass wir fortan als Sünder noch mehr als vor dem Sündenfall von Gottes grundloser Gnade abhängig sind. Wir sind ganz darauf angewiesen, dass er einen Weg schaffen wird, um uns von der Macht der Sünde und ihren Folgen zu retten. Vielleicht hier ein Sprung wieder ins Neue Testament. Der Apostel Paulus, der schreibt in 1. Korinther 15, Verse 47 und 48, der erste Mensch wurde aus Erde geschaffen, Adam. Der zweite Mensch, Christus, stammt vom Himmel. So wie der erste irdische Mensch beschaffen war, so sind alle Menschen beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der erste himmlische Mensch beschaffen ist, so werden auch alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Paulus spricht hier von Adam und von Christus, von denen jeweils eine Menschheit abstammt. Wir stammen alle von Adam ab und sind, wie er bildlich gesprochen, aus Erde, aus Staub gemacht. Wir sind vergänglich. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich unserer erbarmt und uns wahres Leben schenkt. Die Rede vom zweiten Menschen bezieht sich auf den auferstandenen Christus, Gottes Sohn. Der war nicht schon vor seiner Menschwerdung irgendwie ein himmlischer Mensch, sondern Christus ist, als er Mensch wurde, in unsere alte Menschheit hineingekommen. Er sollte ja unser Stellvertreter sein. Christus ist durch seine Auferstehung von der alten in die neue Menschheit hinübergewechselt. Dieser Schritt steht uns noch bevor. Ja, gleichwohl gab es im Garten Eden eine Vorschattung dieses Lebens, das, auf das wir warten. Darum geht es im zweiten Predigtpunkt. Gott hat uns zur wunderbaren Gemeinschaft mit ihm berufen, in der wir viele Gaben von ihm empfangen, vor allen Dingen aber ihn selbst. In Vers 8, da ist von dem Garten in Eden die Rede. Eden bedeutet so viel wie Glück, Wonne. Und es handelt sich bei dem Garten um einen Paradiesgarten, um einen Tempelgarten, einen Garten, der von Glück erfüllt ist. Dieser Garten, der wird von einem glücklichen Gott angelegt und alle, die in seiner Gegenwart leben dürfen, sind glücklich, weil sie Gott sehen dürfen. Das ist die Bedeutung hier. In Vers 9. Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus dem Erdboden hervorwachsen, die lieblich anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen. Vielleicht bis dahin erst einmal. Vielleicht etwas zur Frage, sind diese Bäume notwendig zur Ernährung der Menschen? Antwort: Nein. Vielleicht für eine kurze Zeit des Übergangs, aber das, was hervorgehoben wird, ist, also das, was der Mensch zum Leben braucht, die Grundnahrungsmittel, die wird er selber anbauen. Der wird Ackerbau betreiben und sich davon ernähren. Und das wird ausreichen. Die Bäume im Garten Eden symbolisieren so viel wie Überfluss. Aber nicht nur das. Das wird dann gerade im Blick auf zwei Bäume deutlich, die in der Mitte des Gartens stehen. Diese Bäume im Garten Eden symbolisieren so etwas wie geistliche Gaben, die Gott seinen Geschöpfen schenkt. Wer von diesen Bäumen isst, insbesondere vom Baum des Lebens, der wird mit der Gemeinschaft mit Gott erfüllt. Der empfängt von Gott Gaben, die er braucht, um in Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Glaube, Liebe. Und dann ist am Ende von Vers 9 vom Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede. der Baum des Lebens, das ist der Baum, durch den Gott wahres Leben schenkt. Und wahres Leben besteht in der Gemeinschaft mit Gott. Dass diese zwei Bäume in der Mitte des Garten Edens stehen, hebt ihre Bedeutung hervor. Man könnte sagen, sie bilden so etwas wie ein Allerheiligstes. Wenn ihr euch den Garten Eden als eine Art Tempel oder Tempelgarten vorstellt, dann befindet sich in der Mitte das Herzstück. Wenn es darum geht, wie Gott Gemeinschaft mit den Menschen stiftet und aufrechterhält. Und die Frage stellt sich dann vor allen Dingen nach dem zweiten Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dieser Baum ist selber nicht böse. Das zeigt sich später, das ist ein Baum, wenn man sich den anguckt, der begeistert einen. Und es ist nichts Verkehrtes dran, sich diesen Baum anzugucken und darüber zu staunen, wie herrlich dieser Baum ist. Was diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wahrscheinlich in besonderer Weise auszeichnet, möglicherweise sogar über den Baum des Lebens hervorhebt, ist, also dieser Baum zeigt die Herrlichkeit, die Gott hat, im Unterschied zu uns. Also dieser Baum zeigt den Menschen, was sie nicht begehren sollen. Sie dürfen von allen Bäumen und sollen von allen Bäumen des Gartens essen. Aber eine Grenze sollen sie akzeptieren, dass sie nicht so sein sollen und wollen wie Gott. Und diese Botschaft gibt Gott ihnen mit diesem Baum. Also dieser Baum spiegelt Gottes Herrlichkeit in besonderer Weise wider. Und die Botschaft lautet: An dieser Herrlichkeit sollst du dich erfreuen, mich als deinen Gott, als deinen wahren Gott sollst du anbeten. Was du aber nicht begehren sollst, ist es, zu sein wie ich. Dass das mit diesem Baum so zu verstehen ist, meines Erachtens gibt es den Hinweis, das ist hier auch eine Stilfigur. Also die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da fragt man sich ja, was soll daran jetzt verkehrt sein? Der Gottlose, das ist ein Dummkopf. Der verkehrt das, ne? Wahrheit und Lüge. Also es ist doch auf der einen Seite richtig, sich in den Dingen auszukennen, wo es um richtig und falsch geht. Es geht hier wahrscheinlich um die komplette, unabhängige Erkenntnis darüber, was für mich richtig und falsch ist. Das ist hier gemeint. Also in Anspruch zu nehmen, komplett und ohne Gott über alle Bereiche meines Lebens selber Bescheid zu wissen. Dieser Baum beansprucht oder signalisiert den Anspruch, den jemand hat, unabhängig zu sein und selber seinem Leben und seiner Existenz die Richtung vorzugeben. Das alleine steht nur Gott zu. Wir dagegen sind dazu berufen, uns der gnädigen Herrschaft Gottes unterzuordnen. So, diese zwei Bäume, die in Vers 9, werden nur kurz angedeutet, die spielen dann im weiteren Verlauf der Erzählung noch eine besondere Rolle. Und Gott wird dann von Vers 15 an mit dem einen Baum einen grundlegenden Befehl aussprechen. Ja, ich werde jetzt mich nicht groß über die Geografie des Gartens auslassen, also Verse 10 bis 14, vielleicht so viel wie, also dass hier jetzt ja übernatürliche Dinge beschrieben werden, liegt auf der Hand. Vers 10, es entsprang, oder es, ja, es entsprang aber ein Strom in Eden, also auf dem Berg in Eden entspringt ein Wasserstrom und der teilt sich dann in vier Flüsse. Was wir üblicherweise kennen, ist, dass mehrere Nebenarme sich zu einem größeren Fluss vereinen und der fließt dann irgendwo ins Meer. Also im, es gibt dann, bevor ein Fluss ins Meer mündet, da gibt es schon mal den Fall, dass sich dort der Fluss in mehrere Deltaarme aufteilt. Aber was hier beschrieben wird, ist ein Riesenfluss, der den Ursprung bildet für vier kleinere Flüsse. Auch hier ein Hinweis darauf, nicht zu naturkundlich rangehen. Also mit der Frage, wie kann das sein? Ja, es ist hier ein Hinweis darauf, dass Gott als Quelle des wahren Lebens unerschöpflich ist. Zweiter Hinweis, der die Herrlichkeit des Lebens im Garten Eden ausmacht, der Hinweis auf die Kostbarkeiten. Bemerkenswert ist jetzt, die Kostbarkeiten, die geschildert werden, also Gold und Edelsteine, sind nicht im Garten Eden selber drin, sondern die sind außerhalb davon. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die ersten Menschen, am Anfang sind es ja zwei, die sind erst einmal mit einem relativ kleinen Garten Eden ausgelastet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hektar der groß war. Vom Schöpfungsbericht wissen wir, der Mensch hatte den Auftrag, sich zu vermehren. Irgendwann wäre das eng geworden im Garten Eden und die Menschen hätten dann nach und nach diesen Garten Eden über die ganze Erde ausgebreitet. Die ganze Erde wäre zu einem Tempel Gottes geworden. Es ist ein bisschen anders gekommen, aber vom Grundsatz ist hier eine Anspielung. Also später wird auch berichtet, dass die Israeliten Gold und Silber herbeibringen und lauter Kostbarkeiten für den Aufbau der Stiftshütte. Später beim Bau des Salomonischen Tempels wird das auch hervorgehoben, wie bereitwillig die Leute, insbesondere David, auch lauter Kostbarkeiten herbeigebracht haben, um den Tempel aufzubauen. Was hier, worauf hier wahrscheinlich angespielt wird, ist, dass die ersten Menschen, also vor dem Sündenfall, lauter Freude haben werden, Kostbarkeiten von irgendwo in den Garten zu bringen, um ihrer Freude über Gott Ausdruck zu bringen. Die Zeit ist etwas vorgeschritten. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Gott hat dem Menschen von Anfang an in seinem Wort offenbart, was seine Glückseligkeit ausmacht, nämlich sich seiner gnädigen Herrschaft zu unterwerfen, indem er auf sein Wort hört. Vers 15. Als nun Gott, der Herr, den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte. Vielleicht hier ein Hinweis auf dieses Wort, behüten. Das bedeutet so viel wie behüten, bewahren, beschützen. Was hier beschrieben wird, ist eine priesterliche Tätigkeit. Der Garten Eden muss beschützt werden. Es muss jemand da sein, der darauf achtet, dass alles, was im Garten Eden geschieht, die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Was zum Beispiel nicht passieren darf, ist, dass sich da eine Schlange zu Wort meldet und Dinge sagt, die gegen Gott gerichtet sind. Das darf nicht passieren. Und es ist auch für die ersten Menschen eine Leichtigkeit, das zu unterbinden. Also Gott hat den Menschen wirklich Autorität gegeben. Sie sind Könige, Priester, Ebenbilder Gottes. Sie haben sämtliche Vollmachten, den Garten Eden reinzuhalten und ihn, wenn es denn soweit ist, nach und nach auszuweiten. Noch ein wichtiger Hinweis, der in diesem Verb steckt, behüten, bewahren, schützen. Dieses Wort wird im Alten Testament am häufigsten dort verwendet, wo es uns betrifft, im Blick auf Gottes Wort. Wir sollen Gottes Wort bewahren. Und zwar in uns selbst als einen Schatz, den Gott uns gegeben hat und den wir unbedingt nötig haben, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Kapitel 2, Vers 16, dann kommt jetzt, da gab Gott, der Herr, dem Menschen die Weisung und gemeint ist hier tatsächlich den Befehl. Gott gibt dem Menschen vor dem Sündenfall einen Befehl. Und dass er denen einen Befehl gibt, besagt nicht, dass er irgendwie schon eine unnötige Strenge vorherrscht oder dass schon irgendwie etwas nicht in Ordnung wäre zwischen Gott und den Menschen. Es ist alles in Ordnung. Nur Gott macht, wenn man so will, eine rote Warnlampe an. Ich gebe euch jetzt einen Befehl. Und es dürfte euch nicht schwerfallen, diesen einen Befehl zu verstehen und dem Folge zu leisten. Nun, es deutet sich hier schon an, also wenn Gott befiehlt, heißt es, er ist der oberste König. Der Mensch als Ebenbild Gottes ist Vizekönig. Er hat eine enorm privilegierte Stellung. Aber es gibt eine ewige Ordnung in der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Gott befiehlt den Menschen. Und wo Gott den Menschen befiehlt, ist die Berufung des Menschen die, sich diesem Befehl unterzuordnen. Es ist kaum möglich, das zu stark zu betonen. Der Apostel Paulus spricht zum Beispiel, wenn es um den Glauben an das Evangelium geht, davon, dass man sich der Botschaft des Glaubens unterwirft. Das Evangelium ist auch eine Art Befehl, den Gott in der ganzen Welt ausrufen lässt, an Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, zu glauben. Was Paulus in Römer 10 seinen Landsleuten vorhält, ist, dass sie sich dieser Botschaft nicht unterwerfen wollen. Oder Paulus spricht Apostelgeschichte 17 davon, dass Gott im Evangelium allen Menschen gebietet, dass sie umkehren sollen. Den Anfang nimmt das hier in 1. Mose 2. Das ist die Grundstruktur oder eine wesentliche Grundstruktur in dem Verhältnis zwischen Gott und uns. Gott befiehlt und wir hören. Davon hängt es letztlich ab, ob wir in rechter Gemeinschaft mit Gott stehen oder nicht. Ja, was Vers 16. Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Das ist eine Vergewisserung. Also das ist etwas, was nahe liegt. Die Bäume sind so herrlich, die Früchte schmecken so gut, das, was sie an Gemeinschaft mit Gott vermitteln, ist köstlich. Und Gott lädt die Menschen ein. Bedient euch bei allen Bäumen des Gartens. Vor allen Dingen beim Baum des Lebens in der Mitte. Ich verstehe das tatsächlich so, auch im Blick auf Kapitel 3. In dem Moment, wo die ersten Menschen von diesem Baum in der Mitte des Gartens, vom Baum des Lebens gegessen hätten, dann hätten sie die endgültige Erlösung erhalten. Dann hätte es irgendeine Transformation der ersten Menschen gegeben, in einen Zustand, in dem sie nicht mehr hätten sündigen können. Später, in Kapitel 3, sagt Gott selber, also die dürfen jetzt nach dem Sündenfall auf keinen Fall von diesem Baum essen, weil dann leben die ewig, ohne mich. Das ist dann später der Hauptgrund, warum Gott die Menschen aus dem Garten Eden verbannt. Sie sollen keinen Zugang mehr haben zu diesem Baum des Lebens. Das heißt, Gott verfügt dann nach dem Sündenfall, dass es eine Heilsgeschichte starten wird, in der Gott auf grandiose Weise dafür sorgen wird, dass wir dann durch einen Retter doch wieder zurückkommen zu Gott, aber auf noch herrlichere Weise, als das in 1. Mose 2 angedeutet wird. Ja, und dann Vers 17. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Das kann man noch besser übersetzen. Von dem sollst du auf keinen Fall essen. Ich höchstpersönlich verbiete es dir. Und dann die Begründung. Denn sobald oder an dem Tag, wo du davon isst, musst du des Todes sterben. Also Gott stellt dem Menschen die schwerwiegenden Folgen vor Augen, die es nach sich zieht, wenn er auf seinen Befehl nicht achtet. Mit Tod ist hier vor allen Dingen der geistliche Tod gemeint, nicht der zeitliche Tod. Auch das wird später deutlich, nach dem Sündenfall sterben Adam und Eva nicht sofort. Die leben noch 900 Jahre. Was aber tatsächlich sofort nach dem Sündenfall Einzug hält, ist der geistliche Tod. Aber auch da stellt sich dann heraus, nicht in kompletter Weise. Gott wird schon gleich nach dem Sündenfall im Gericht Gnade erweisen. Aber es ist tatsächlich seither für uns alle so, wir alle schmecken seit diesem Ereignis in 1. Mose 3 den geistlichen Tod. Und wir empfangen alleine durch den Glauben an Jesus das wahre Leben. Wichtig ist noch folgender Gedanke: Indem Gott dem Menschen ein Gebot gegeben hat und der es dann bewusst übertritt, wird die Tat noch abscheulicher, noch verwerflicher. Durch das Gebot hier in 1. Mose 2 ist festgelegt, dass Sünde nicht etwas ist, in das wir zufällig hineintappen, weil wir zu dumm wären, sondern es ist hier festgelegt, dass Sünde vor allen Dingen mit unserer Bosheit in Verbindung steht. Wir sündigen, weil wir böse sind, weil es uns gefällt, uns gegen Gottes Gebot aufzulehnen. Wir wollen von Natur aus nicht, dass dieser König über uns sei. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist, wenn man so will, alles offen. Also, wir als Reformierte reden natürlich sehr schnell von der Souveränität Gottes, der alles im Blick hat. Das dürft ihr aber nicht in die Richtung dann verstehen, dass letztlich dieser Baum, den Gott in die Mitte des Gartens stellt, eigentlich doch eine Art Falle war. Manche fragen hier, warum überhaupt diesen Baum? Warum schafft Gott den Menschen am Anfang so, dass die Möglichkeit besteht, dass er in Sünde fällt? Ja, er hat es so gemacht. Wir müssen aber eben dazu bedenken, wie leicht es war, am Anfang diesem Gebot Folge zu leisten. Vielleicht nur ein Hinweis darauf, wenn dann in Kapitel 3, Vers 1 von der Schlange die Rede ist, die sich an die Frau wendet, dann wird die Schlange ausdrücklich beschrieben als eines von den Tieren, die Gott der Herr geschaffen hat. Die Schlange war eine von den Tieren, die Adam vorher den Namen gegeben hat, als Ausdruck seiner Herrschaft über sie. Also Gott lässt das Böse nicht in Gestalt eines monströsen, satanischen Engels an die Frau ran, sondern eine Schlange. Also vollkommen harmlos in dem Moment. Ne? Die Menschen sind wirklich am langen Hebel, haben sämtliche Vollmacht, aber versagen kläglich, weil sie, weil ihr Herz vom Bösen erfüllt wird. Ne, auch für uns ist es wichtig, dass wir uns jetzt nicht über unsere Vorfahren erheben. Wenn wir sündigen, ist der Hauptgrund immer der, wir sind böse. Wir haben Gefallen dran. Es gefällt uns, Gottes Herrlichkeit mit Füßen zu treten. Ja, zum Schluss möchte ich noch auf die Bedeutung dieses Gebotes eingehen. In 5. Mose 8, Vers 3, da sagt Mose zum Volk Israel: Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern er lebt von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Auch die ersten Menschen lebten von diesem Gebot. Also Gott hat ihnen dieses eine Gebot gegeben. Ne? Er hat ihnen gesagt, das müsst ihr begreifen. Die Gemeinschaft mit mir besteht vor allen Dingen darin, dass ihr euch meiner gnädigen Herrschaft unterordnet. Ihr dürft es nicht begehren, so sein zu wollen wie ich. Ne, und guckt euch auch diesen Baum an, diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist eine Herrlichkeit, die mir als Gott alleine zusteht, euch nicht. Sprüche 1, Vers 7. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wenn, das könnt ihr euch ins Stammbuch schreiben, also wenn ihr irgendwie wissen wollt, also was macht die Beziehung zu Gott im Wesentlichen aus, dann ist hier die Furcht vor Gott der Schlüssel. Du musst dich seiner Offenbarung unterordnen. Wenn du irgendeine Gemeinschaft mit Gott haben willst, du musst dich seiner Offenbarung unterordnen. Natürlich ist das für uns vor allen Dingen die Offenbarung, die Gott in Jesus gebracht hat. Gehen wir noch ein Stück weiter. Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das ist fast identisch mit 1. Mose 2. Ne? Wenn ihr auf mein Wort hört und nicht vom Baum der Erkenntnis esst, sondern vom Baum des Lebens, dann wird euch mein Segen erfüllen, für immer. Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, des Guten und des Bösen, wird euch mein Fluch treffen. Also dieses Grundschema haben wir auch im Evangelium. Gottes Segen erreicht dich, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du Jesus ablehnst, erreicht dich, dann bleibst du unter Gottes Zorn. Ja, Jesus kam als Sohn Gottes in eine gefallene Welt. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Damit wir gerettet werden, müssen wir uns der Botschaft von Jesus als dem gekreuzigten und auferstandenen Retter unterwerfen. Wir sollen zum Beispiel der Wahrheit, dass wir verlorene, boshafte Sünder sind, nicht widersprechen. Römer 1, Vers 3 zum Beispiel. Wir sollen der Wahrheit, dass wir Rettung allein durch den Sühnetod von Jesus erlangen, auch nicht widersprechen. Also dass Gott an Jesus die Sünden all derer, die jemals zum Glauben kommen würden, wirksam bestraft hat. Das sollen wir verinnerlichen. Ja, und im Kern ist das Evangelium, wie Paulus das in Römer 10 sagt, die Botschaft, die bis zum Ende dieser Welt verkündet wird, damit schließlich Römer 10, Verse 8 und 9, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Amen.